Hallo und schön, dass du hier bist bei Romis Recovery Reality. Ich bin Romy Hürbe und nach 20 Jahren Essstörung vollständig recovered. Heute lebe ich mein bestes Leben, ohne Masken, aber mit ganz viel Lebensfreude und Authentizität. Meine Mission ist es, lebenshungrigen Frauen zu helfen, genau das Gleiche zu tun. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dir tiefe Transformation statt reiner Symptombekämpfung wünschst. Ich nehme dich mit auf den Weg in die Freiheit und teile ungeschminkt, was mir wirklich geholfen hat. Mit Herz, Klarheit und der Expertise als Deutschlands erster CCI-zertifizierter Recovery Coach. Mach es dir gemütlich mit deinem Lieblingstee und lass uns gemeinsam entdecken, wie viel größer dein Leben jenseits der Essstörung sein kann. Ja, wir gießen uns erstmal eine schöne Tasse Tee an. Ich hoffe, du hast dir auch was Leckeres zu trinken mitgebracht, denn heute begrüße ich euch ganz, ganz herzlich zu unserer Q&A-Paar-Folge, denn wir haben euch ja in einer Doppelfolge bereits in unsere Geschichte beziehungsweise in meine Recovery, aber eben auch die Zeit mit meiner Essstörung und wie wir die als Paar beziehungsweise ja damals noch auch als Nicht-Paar erlebt haben, mitgenommen und ja, haben einfach darin schon, glaube ich, ganz, ganz viele Fragen indirekt beantwortet. Aber ihr habt uns so viele weitere Fragen geschickt, die wir jetzt hier nochmal ja, gemeinsam beantworten wollen. Also Markus, erstmal herzlich willkommen zurück.
Ja, wunderbar, dass ich wieder dabei sein darf. Ich bin schon ganz gespannt, eure Fragen zu beantworten. Und wir werden gemeinsam einen Blick drauf werfen. Einerseits als Paar, andererseits als zwei Coaches, die ihren ganz besonderen Blick auf das Thema haben.
Ganz genau. Ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt in die erste Frage rein. Und zwar wurden wir gefragt, wann hast du verstanden, Markus, dass Recovery nicht nur Gewichtszunahme bedeutet?
Ja, das ist eine wirklich spannende Frage, wie alle anderen übrigens auch. Aber die ist deswegen spannend, weil natürlich ist Gewichtszunahme das Offensichtliche. Das hat man natürlich schnell gesehen und das war ja auch das, was erstmal für alle von außen hin auch völlig klar war. Aber das Gewicht an der Stelle war natürlich wirklich nur die Oberfläche. Das ist letztendlich das, was man als erstes sieht, aber eigentlich ist es nicht der Kern. Weil bevor das Gewicht zugenommen hat, hat man natürlich auch erstmal wirklich die Verhaltensänderung gesehen. Romy hat sich anders verhalten. Die ganzen vielen kleinen Dinge, die ganzen dann im großen täglichen. Also das war das, was wirklich, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, ja, da Recovery, da ändert sich mehr für uns, als dass Romy einfach vielleicht zunimmt, sondern da ändert sich unser Leben. Ne? Und ich habe es gemerkt, dass Romy auch zum Beispiel, als dann wirklich genug Gewicht gehabt hat oder auch einfach noch gegessen hat, genauer gesagt, ja, das war vielleicht das erste Punkt, weil das Gewicht kam erst später, dass sie einfach aufnahmefähiger ist, dass ich Diskussionen wieder führen kann oder dass ich mit mir überhaupt unterhalten kann, dass einfach bessere Gespräche möglich sind und dass dann letztendlich sozusagen die Qualität des Lebens, des täglichen Lebens einfach besser wurde. Und irgendwann war es auch der Punkt, wo man gemerkt hat, okay, Romy ist nicht mehr die sie früher war. Es ist wirklich ein...
Gott sei Dank.
Gott sei Dank. Ja, letztendlich kann man wirklich sagen, Gott sei Dank, sonst ist eigentlich die sie eigentlich immer schon hätte sein sollen und dürfen, ohne die Essstörung eben. Und es ist ein Identitätswechsel. Also es wird ein neuer Mensch draus, ein ganz besonderer Mensch draus. Und letztendlich ändert sich alles, aber ich kann wirklich sagen, zum Guten. Ja, und da ist mir immer mehr klar geworden, auch immer im Prozess, weil ich habe am Anfang natürlich nicht drüber nachgedacht, was bedeutet jetzt Recovery wirklich? Also Frage habe ich mir nicht gestellt. Ja, irgendwie gesund werden für Romy war schon klar. Aber was es in der Tiefe bedeutet, das habe ich erst durch das erlebt, durchs Machen, durch dein Erleben.
Naja, letzten Endes war es ja auch, also wir haben es ja auch in unserer gemeinsamen Doppelfolge, gerade eben in der ersten davon auch, geschildert, was es eigentlich auch bedeutet hat, als Partner eben auch mit der Essstörung zu leben und zu sehen, was da ja doch in relativ kurzer Zeit, würde ich sagen, zurückgekommen ist. Ich glaube, das hat die Frage nach der Gewichtszunahme, also ich kann mich nicht erinnern, dass die jetzt wirklich ein Thema zwischen uns war.
Das haben wir nicht wirklich diskutiert.
Ja. Also jedenfalls nicht so, dass es halt nur das ist. Aber ich glaube, da war auch ein anderes Bewusstsein schon unterschwellig da, weil ich eben Markus ja auch auf dem Weg sehr, sehr mitgenommen habe. Und bevor die Gewichtszunahme kam, letzten Endes, ja, auch einfach ganz viel erstmal in die ganzen Dinge, an denen es eigentlich wirklich zu arbeiten gilt, auch schon mitgenommen habe und daran beteiligt habe, sodass eigentlich klar war, okay, das ist irgendwie mehr als Gewichtszunahme.
Ich glaube, das war dann recht schnell klar.
Markus, was war dein größter Aha-Moment im Verständnis der Essstörung?
Was war der größte Aha-Moment? Also neben dem, dass es wirklich viele gab. Also ich habe wirklich viel lernen dürfen und wieder Aha-Momente. Und es gibt heute noch welche, wo ich denke, ach, so ist das. Also eine Essstörung ist ein Mysterium, vor allen Dingen für jemanden, der sie nur als Partner durchlebt. Das reicht vollkommen, aber Essstörung ist ein Mysterium. Aber eine Sache, die hat mich wirklich, ich glaube, das Verständnis davon hat mir unglaublich viel gebracht, weil es so wie so ein Dominostein ganz viel hinten nach poltert, wenn man es einmal durch hat. Und zwar die Unterscheidung zwischen essgestörtem Ich und gesundem Ich. Ne? Und die Unterscheidung letztendlich, dass das zwei Anteile in einer Person sind. Ne? Als Coach hat man natürlich, wenn man so viel mit Schulz von Thun, inneres Team und so weiter alles kennt, hat man es natürlich leichter, das zu verstehen. Als vielleicht Partner ohne solchen psychologischen oder Coach-Hintergrund ist es vielleicht nicht ganz so einfach zu verstehen, aber es sind zwei Anteile, die in einer Person stecken und miteinander ja, konkurrieren, kann man das so sagen?
Ja, total. Ja, also das, was wir würden es vielleicht, wenn wir drin sind und jetzt noch nicht so das Bewusstsein dafür haben, dass es einen essgestörten und einen gesunden Anteil gibt, würden wir vielleicht sagen, oh, ey, es ist dieser ständige Kampf in meinem Kopf. So, auf der einen Seite will ich ja das, aber nee, dann doch nicht. Also so dieses Hin und Her und dieser ständige Kampf, der einen so innerlich zerreißt. Weil eigentlich will ich ja, aber nee, doch nicht.
Und das habe ich, als ich das verstanden hatte, dass es zwei Anteile sind und beide Anteile letztendlich Romy gehören und nichts mit mir zu tun haben. Sie interessieren sich nicht einfach für mich nicht als Partner. Außer einer kann mich auf seine Seite ziehen, dann schon. Ne? Das sieht natürlich wunderbar. Nee, aber ansonsten nicht. Und als ich verstanden habe, dass es auch nichts mit mir zu tun hat und dass Romy in sich diesen Kampf ausführt und die Diskussion, den Dialog führt und so weiter. Und ich nur manchmal von draußen zuschaue, denke mal, was ist denn wieder los? Der eine sagt das, hin und her.
Steht die da ewig vorm Kühlschrank?
Ja, steht ewig vorm Kühlschrank, rollt die Augen links, rechts rum, runter rum. Da weißt du wieder, okay, der Dialog zwischen I und GI läuft gerade. Warten wir mal ab, es wird schon irgendwas rauskommen. Im besten Fall GI.
Ja, und manchmal bin ich in eine Schockstarre verfallen, dann hast du manchmal so ein bisschen gepusht.
Ja,
manchmal stand ich echt eingefroren vom Kühlschrank.
Ja, und manchmal kann man natürlich so ein ganz kleines bisschen, aber das ist halt wieder so als Partner schon wieder so eine ganz Sache. Manchmal kann man so ein bisschen gucken, ob man das GI ein bisschen füttert oder schiebt, unterstützt oder würdigt oder... Ja, es macht halt immer total Sinn, wenn man es schon tut, das GI zu unterstützen und nicht das EI, weil sonst hat man ein Problem auf Dauer.
Also, auch das habe ich erlebt.
Ja, und das war so für mich, also das war der Aha-Moment. Wenn mich eine Sache geholfen hat, was zu verstehen, dann das. Ja, und wir haben noch eine Frage, und zwar, wie würdest du damit umgehen, wenn dein Partner unbewusst triggernde Kommentare macht? Romy, wie würdest du damit umgehen? Angenommen, ich hätte unbewusst triggernde Kommentare gemacht.
Was tatsächlich vorgekommen ist, aber nicht oft. Also wir haben noch eine extra Frage dazu, deswegen spoilere ich die jetzt mal nicht. Aber es ist tatsächlich eigentlich nur eine Sache, an die ich mich erinnern kann. Und ich glaube, da ist wirklich das Allerwichtigste ansprechen. Also wenn du selber merkst, oh, das hat mich jetzt getriggert, was er gesagt hat, dann sprich das an. Weil ganz, ganz häufig weiß unser Partner einfach oder auch überhaupt irgendjemand anderes ja gar nicht, was uns letzten Endes auch triggert oder warum. Und ganz oft sind diese Dinge eigentlich gut gemeint. Also sei das nur ein, oh, du siehst aber besser aus oder oh, ich freue mich, dass du zugenommen hast, weil der Partner freut sich ja wirklich, weil es sieht aus wie, es wird besser.
Und jedes Gramm habe ich mich gefreut, ganz klar.
Und wir haben ja gerade schon den essgestörten und den ungesunden Anteil angesprochen. Das Problem ist, solche Komplimente können leider auch von dem essgestörten Anteil gehört werden. Also wenn wir das mit dem Ohr hören, dann fühlt sich das oft an wie ein Angriff oder wie, oh mein Gott, ich bin fett geworden oder oh, Hilfe, was ist das denn jetzt? Also, wie gesagt, solche triggernden Kommentare und was triggernd ist, ist ja auch sehr individuell. Also, was der eine vielleicht als Kompliment sieht, ist für den anderen vielleicht ja super triggernd. Das heißt, man kann Trigger eigentlich auf einer Weise gar nicht vermeiden und ich sage immer heute als Coach auch, unsere Trigger sind unsere Verantwortung, weil... Wie gesagt, der Partner weiß es nicht. Und wenn uns etwas triggert, dann ist es immer die Chance, da nochmal hinzusehen. Also was wurde da vielleicht, also wo ist da vielleicht jemand gerade draufgetreten? Was will da noch aufgearbeitet werden? Wo habe ich vielleicht noch Unsicherheiten oder Ängste, die es einfach auch zu bewältigen gibt? Und ja, ich glaube, unserem Partner letzten Endes auch ein bisschen mit Wohlwollen auch zu begegnen im Sinne von, hey, ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus, dass er das jetzt böse gemeint hat, sondern dass er sich vielleicht wirklich ehrlich freut oder ehrliches Interesse hat. Und oft ist es ja auch eine, was soll ich denn jetzt kommentieren? Wie kann ich das denn jetzt unterstützen? Da dürfen wir auch helfen und sagen, was eben hilft oder was eben vielleicht auch nicht. Und was ich mich manchmal auch so gefragt habe, okay, also mal angenommen, ich hätte jetzt keine Essstörung. Wie hätte ich das denn dann jetzt gehört? Weil ich habe ja auch in unserer gemeinsamen Folge erzählt, dass ich eben auch einen Teil meiner Recovery eben mit jemandem gemacht habe, der auch so zu subtilen Abwertungen geneigt hat. Und wenn ich das rausgenommen habe, beziehungsweise auch jetzt, wenn ich da so rückblickend drauf gucke, dann würde ich sagen, nee, also selbst wenn ich jetzt nur mit meinem gesunden Ich darauf höre, dann würde ich mich immer noch abgewertet fühlen. Also wenn ich mir morgens anhören darf, oh, du siehst aber irgendwie doof aus in dem Licht, wenn während du gerade morgens verschlafen aufgewacht bist und vielleicht dich eh noch nicht so auf der Höhe fühlst, dann würde ich sagen, ist das jetzt nicht gerade, ja, was ich überhaupt irgendjemandem sagen würde. Also das ist einfach nicht wertschätzend und ja, war dann vielleicht wirklich auch abwertend. Aber dann ist es halt wirklich so ein Punkt, wenn sowas häufig vorkommt, dann würde ich für mich persönlich die Beziehung hinterfragen, was ich ja auch getan habe. Aber wenn es jetzt wirklich um so alltagstriggernde Dinge geht, die wir eben ja einfach auch als triggernd empfinden, und es war ja auch nicht alles so, oder? Manchmal habe ich das auch, oder weiß ich so, oh Gott, Gott sei Dank hat das früher keiner zu mir gesagt. Also ich habe zum Beispiel meinen Ex-Freund nach, oh Gott, vier Jahre nach meiner Recovery irgendwann mal in der Stadt getroffen. Und der hat dann gesagt, hey, du hast aber zugenommen. Und ich habe mir in dem Moment nur so gedacht, ja, weil, und habe ich glaube ich auch gesagt, ich sage, ja, jetzt bin ich endlich in meinem gesunden Gewicht. Da war ich aber auch schon so lange recovered, dass ich das einfach wirklich neutral hören konnte und habe dann auch hinterher nochmal so auf dem Heimweg, habe ich dann reflektiert und dachte, ja, wie hat er das jetzt eigentlich gesagt? Hat er es vielleicht doch negativ gemeint, weil ich irgendwie über meine eigene lockere Antwort so überrascht war? Und habe dann gedacht, nee, er hat es halt einfach nur festbestellt. Also es war nicht wertend gemeint und gar nichts. Und ich konnte es in dem Moment halt auch so hören. 4 Jahre früher hätte ich das anders gehört und hätte mich wahrscheinlich voll angegriffen gefühlt.
Ja, letztendlich ist es so, du hast als Partner nie wirklich eine Idee, wie es ankommt. Du weißt es einfach nicht. Ja, deswegen auch, hat Romy gerade gesagt, Trigger ist immer der Trigger des anderen. Das heißt, mit der besten Intention, was zu sagen, heißt immer noch nicht, dass es so ankommt. Mhm. Das heißt eben aber auch, du kannst es auf einer Ebene nicht richtig machen, aber auf der anderen Ebene auch nicht falsch machen. Das heißt, manchmal, wenn du ganz wirklich denkst, oh, das könnte schief gehen, dann sag lieber nichts, weil wenn du so ein Gefühl hast, und wenn du doch überlegst, was zu sagen, dann guck mal vielleicht aus der Erfahrung heraus, vielleicht würde das EI das hören oder lieber das GI oder beide oder was
für
das?
Also EI steht für das Essgestörte, ja, Ich genau. Und GI für das gesunde Ich.
Also sprichst du zum gesunden Ich und würdest das wahrscheinlich auch hören oder eher... Sprichst du zum essgestörten Ich und würdest du das damit füttern, dann würde ich natürlich sagen, lass es auf alle Fälle. Wenn du dir ganz sicher bist, dass du zum gesunden Ich sprichst, dann kann man nur hoffen, dass es so ankommt. Ne? Aber es ist auch für dich als Partner nicht die Verantwortung an der Stelle, alles richtig zu machen. Und du kannst es, wie gesagt, nicht richtig machen. Aber da hilft miteinander kommunizieren. Also, dass die Partnerin sagt, du, Mensch, komm, das triggert mich oder das wirklich verstehe ich so. Und dass du das, ja, dass du einfach ein Gefühl dafür entwickelst und ein Feingefühl entwickelst und das glaube ich, ja, das hilft ungemein.
Also bei dir habe ich das tatsächlich auch weniger gebraucht, aber wo ich es zum Beispiel sehr stark hatte, war bei meiner Mama. Also da habe ich wirklich auch, und die hat es überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe da versucht, das so ein bisschen zu sagen, so du, sag mir bitte nicht das, sag mir nicht, wie viele Schritte du gelaufen bist, wie viel Sport du gemacht hast oder was du heute gegessen hast. Das hilft mir irgendwie gerade nicht. Und sie hat es trotzdem in manchen Situationen, ich weiß, sie hat es nicht böse gemeint, sie hat es halt einfach wieder vergessen, weil für sie war es ja, weiß ich nicht, darüber redet man heute in unserer Gesellschaft halt irgendwie, leider, warum auch immer, keine Ahnung, wen es interessiert. Aber das waren halt so Sachen, wo ich echt ein paar Mal gedacht habe, oh Mama, ich habe es noch gerade gesagt, das hilft mir nicht, weil natürlich mein essgestörter Anteil sich sofort wieder damit vergleichen wollte. Also das wirklich auch ansprechen und zu sagen so, hey, solche Kommentare, oder lass uns darüber bitte nicht sprechen.
Und da merkt man auch, also als Partner kannst du natürlich solche Wünsche einfach wahrnehmen und dich dran halten oder es einfach vergessen. Vergessen ist halt einfach keine gute Lösung. Also gerade je näher du dran bist, desto wichtiger ist, dass du einfach dort hinhörst und selber bewusst sprichst, weil es hilft wirklich deiner Partnerin ungemein, da einfach eine Aufmerksamkeit drauf zu haben.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt ja auch wirklich Dinge, die neutral sind oder vielleicht wirklich super neutral sind und die wir trotzdem irgendwie ganz merkwürdig hören. Also ich weiß noch, dass manchmal, wenn jemand gesagt hat, oh, heute ist das Wetter aber so schön, ich so, oh, die Person will jetzt, dass ich rausgehe und ich mache doch aber gerade Sportpause und ich kann doch jetzt nicht raus. Wieso sagt die mir jetzt, dass das Wetter schön ist? Und dann war ich voll sauer auf die Person, aber er hat die nur gesagt, das Wetter ist schön. Die hat wahrscheinlich nicht daran gedacht, dass ich damit verbinde, ja, wenn das Wetter schön ist, muss ich rausgehen, was halt eine Regel meiner Essstörung war. Das heißt, egal was ein Trigger ist, man kann es teilweise echt nicht vorhersehen.
Ja, und deswegen auch vielleicht für dich als Partner, du kannst es nicht hundertprozentig richtig machen. Also versuch nicht, ist alles perfekt zu machen, sondern schau einfach mit Feingefühl und mit einfach Gesprächen, wie es unterstützend sein kann. Aber es geht nie perfekt. Also du darfst trotzdem über das Wetter reden. Es muss nicht jedes Mal schief gehen.
Genau. Ja, dann hat uns noch eine ganz spannende Frage erreicht, die ich mich dann tatsächlich auch gefragt habe. Insofern bin ich jetzt sehr gespannt auf die Antwort. Und zwar wurde ich gefragt, hat Markus jemals darüber nachgedacht, sich wegen der Essstörung zu trennen?
Jetzt muss ich ja selber über die Antwort nachdenken. Ach, in der Tat gar keine so einfache Frage, weil das im Nachhinein zu beantworten, ohne es zu konstruieren, ist schwierig.
Ja.
Also ich glaube, ja, es gab natürlich Momente, wo ich so dachte, also, wo so erst so der Punkt war, will ich das noch oder kann ich das noch? Also wirklich sowas, wo die, ja, eigentlich will ich ja schon, weil Romy ist eine tolle Frau oder ich glaube zumindest, dass sie eine wird. Ne? Hat sich ja auch bewahrheitet, aber es war halt damals nicht immer so toll, wie ich es hätte gern gehabt. Und in dem Moment überlegt man sich natürlich, will man das? Will man das wirklich? Und kann man das? Ne? Und ja, letztendlich darfst du einfach eine Entscheidung für dich treffen. Und ich habe gesagt, okay, ich bin auch niemand, der vor Problemen davonrennt. Ich sehe das Problem, nehme das Problem an und löse es. Und wenn es nicht gelöst ist, dann ist es noch nicht fertig. Ne? So habe ich das halt einfach gesehen. Und damit hatte ich wahrscheinlich auch die Chance, dass auch,
hat mal das 10 ist Jahre. So typisch Coach, so typisch lösungsorientiert.
Ja, immer. Es gibt immer eine Lösung. Es ist eine Haltung, glaube ich. Mm. Ja, also meine lösungsorientierte Grundhaltung als Coach, ja, danke, dass du mir gesagt hast, woran es liegt.
Ne? Coaches.
Ja, Coaches unter sich.
Und randalieren
gleich auf dem Tisch hier. Egal. Also, ja, vielleicht ist wirklich meine Grundhaltung. Ich sehe immer die Möglichkeiten, ich sehe das Gute. Das ist auch nicht immer, dass ich bei allen das Gute sehen würde. Aber was ist ein Quatsch? Aber bei Romy habe ich gesehen, das Licht, wir haben es in der anderen Folge ja berichtet. Und ich glaube, das war so stark, dass ich mir gesagt habe, okay, ich gehe da durch. Ne? Und trotzdem, ich glaube, jeder Partner darf für sich selbst entscheiden, bis wohin kann ich und bis wohin will ich oder bis wohin halt auch nicht. Da gibt es, glaube ich, keine echte Regel für oder was auch immer. Ne? Aber eines muss einem klar sein, man kriegt dann eine andere Partnerin. Zwar eine grandiose Partnerin, aber eine andere. Wenn man genau die gleiche behalten will, wie sie mit der Essstörung ist, dann würde ich sagen, dann trenne ich lieber gleich, weil es muss sowieso kommen.
Ne? Also, super ermutigend,
ja. Ja, super ermutigend, ne? Ja. Ja, weil entweder ihr wachst zusammen, dann wächst ihr in was Großartiges hinein. Wenn du erwartest, dass sich nichts ändert und du dich auch nicht ändern willst, ja, das wird irgendwann ein Problem. Also entweder die Essstörung bleibt und es geht dann irgendwie eine Weile oder es wird ein Problem.
Ich glaube, das haben wir tatsächlich auch schon ein paar Mal erlebt, dass wenn klar geworden ist auch, was diese Essstörung letzten Endes auch für eine Funktion hat, ich schon einige Coaches auch hatte, die wirklich auch ja so ein bisschen gespürt haben, glaube ich, also oh Gott, wenn ich jetzt hier was ändere, das ändert auch im Familiensystem ganz viel. Will ich das oder traue ich mich da, diesen Schritt weiterzugehen, weil es eben im Zweifelsfall vielleicht manchmal auch eine Trennung bedeutet hätte. Und ich kenne einige, die auch aufgrund dessen oder weil die Angst so groß war, weil sie vielleicht, weiß ich nicht, nicht das Vertrauen hatten, darüber zu reden, dann auch überlegt haben, so, oh, ich gehe da vielleicht dann doch lieber raus.
Ja, aber ich glaube, nicht darüber zu reden und dass sich dann deswegen zu trennen, das würde ich sagen, das ist... Ich formuliere vorsichtig, es ist dusselig. Ne? Also
Gedanken lesen sollte man nicht machen.
Nee, also Gedanken lesen allem, das macht keinen Sinn. Ne? Wenn man drüber redet und wenn man auch merkt, ich will mich nicht ändern, die andere wird sich ändern und das will ich so nicht haben, dann ist die Konsequenz klar. Aber ich glaube, es ist so viel Chance darin für beide. Wenn wirklich beide im Prozess miteinander Partner als Partner, dass der sich entwickeln kann und die Recovernde eben als Recovernde, da ist so viel Magie in dem Ganzen und man kann so unglaublich zusammenwachsen. Ich sag mal, also wenn man eine Essstörung als Paar überstanden hat, ich weiß nicht mehr, was dann noch kommen soll, was man nicht bewältigen kann. Also man muss sich das auch einfach klar machen, es hat auch ganz viel Positives. Also ich glaube, wir haben so viel gemeinsam erlebt und so viel daran gewachsen, dass uns nicht wirklich viel mehr erschüttern kann, weil wir wissen, dass wir Probleme auch bewältigen können und weil wir die Strategien dafür entwickelt haben und dahingehend, ja, also ich soll sagen, go for it.
Ja, dann hat uns die Frage erreicht, also beziehungsweise eigentlich sind es zwei Fragen. Ich würde die mal so gerne ein bisschen zusammenfassen. Und zwar die erste war, was ist, wenn mein Mann mich nach der Gewichtszunahme nicht mehr attraktiv findet? Und die passt auch sehr zu der zweiten, nämlich, was ist, wenn dein Partner sagt, ich möchte schon eine schlanke Freundin an meiner Seite haben? Beziehungsweise, was, wenn mein Mann mich dann dicker nicht mehr attraktiv findet?
Wir haben ja gesehen, weil zwei Fragen kommen, die so ähnlich sind und wir uns dieses Thema auch gestellt haben. Das hat euch bewegt.
Stellen musste, denn ich habe ja vorhin schon angedeutet, es gibt eigentlich nur einen triggernden Kommentar, an den ich mich wirklich erinnern kann. Das heißt, der muss wirklich getriggert haben.
Ich fühle mich so unschuldig.
Weil natürlich hat man sich in der Beziehung auch, und auch bevor das jetzt noch so ganz extrem bei mir geworden ist, da wusste ich schon auch, also Markus hat irgendwann mal gesagt, also ich stehe schon auf schlanke Frauen. Und ich so.
Das habe ich gesagt.
Und ich so.
Tue ich wirklich.
Aber der Punkt war, ich so, oh mein Gott, das steht auf schlanke Frauen. Gott, ich darf auf jeden Fall nicht zunehmen. Aber was Markus, und das habe ich jetzt später rausgefunden, als wir uns da wirklich mal drüber unterhalten haben. Also ich glaube, wir hatten irgendwie einen Film geguckt oder so und Markus so, ja, die ist auch total schlank. Und ich so, hä? Ich so, wie jetzt? Also und dann habe ich gesagt, was bedeutet denn eigentlich schlank für dich? Das heißt, was Markus als schlank definiert hat, war für meine Essstörung schon dick. Und
ich glaube, das war für deine Essstörung schon super dick.
Ja. Also auch mein eigener Körper wäre für meine Essstörung damals, hätte ich gesagt, nee, so dick will ich auf gar keinen Fall werden. Und jetzt denke ich mir so, hä, was war eigentlich dein Problem?
Also man kann es faktisch sagen, die Kategorisierung von dick und dünn und dürre und fett und allem funktioniert genau gar nicht.
Ja, das heißt, wenn Markus schlank gesagt hat, dann würde ich sagen, okay, das ist eher, ja, weiß ich nicht, normal. Wobei, was ist halt auch wieder normal? Also es waren wirklich Frauen, die ich eher an dem oberen, also damals, wie gesagt, jetzt heute habe ich einen realistischen Blick auf Körper, aber also wie gesagt, diese Definition von schlank, die war sowas von verzerrt und da auch zu bedenken, okay, und teilweise haben wir ja wirklich eine Körperschemastörung mitlaufen. Das heißt, wir nehmen Körper auch gar nicht so wahr, wie sie eigentlich sind, was ja auch eine Schutzstrategie des Gehirns ist, nämlich, dass er uns selber nicht so, ja, sage ich mal, so abgemagert zeigt, wie wir vielleicht auch sind, weil das wäre überlebensbedrohlich, wenn wir das wirklich erkennen würden, weil dann würden wir uns wahrscheinlich einfach nur noch hinlegen und nicht wieder aufstehen.
Das kann ich wirklich bestätigen. Also Romy war ja in den schlimmsten Zeiten wirklich nicht nur dünn, sondern dürre, verhungert, keine Ahnung, was ich jetzt für einen Begriff dafür finden würde. Ich kann es leider auch nicht. Also es ist schwierig zu beschönigen, weil es war einfach lebensgefährlich.
Und ich habe es nicht gesehen. Also ich habe Bilder gesehen.
Und Romy war völlig davon überzeugt, dass es ja.
Na, ich wusste schon, dass es. Naja, nee, ich war schon. Ich wusste schon, dass es. Keine Ahnung. Ich wusste schon, dass es sehr dünn ist. Aber das, was, also wenn ich heute rückblickend auf die Bilder sehe oder gucke, dann sehe ich es wirklich auch realistisch und denke mir so, Gott, wie konnte ich das damals nicht sehen?
Ja, also wenn ein, ich glaube wirklich, das unterschätzt man. Und das ist das, was ich wieder erst gelernt habe. Die eigene Einschätzung des, wie man aussieht, die ist so komplett verschoben und die Überzeugung davon, dass es so korrekt sei, so fest, der darf man auf keinen Fall trauen. Also wirklich nicht.
Genau, das heißt wirklich auch da, ich meine, diese Aussage ist halt wirklich auch gerade in dieser Gesellschaft, wo es heißt, okay, ich muss schlank sein. Aber was schlank ist, ist wie gesagt schon mal sehr schwierig. Und das fand ich einen sehr schönen, spannenden Teil in dieser Frage, weil sie ist differenzierter, nämlich, was, wenn mein Mann mich dann dicker nicht mehr attraktiv findet? Und es würde ja bedeuten, dass Attraktivität an Körperform gekoppelt ist. Ist es aber gar nicht. Wie würdest du denn definieren, Markus, was wirklich attraktiv ist?
Ja, es ist eine gute Frage, weil was ist wirklich attraktiv? Und ich habe lange, lange darüber nachgedacht. Wir haben auch, glaube ich, das Thema dann in den letzten Jahren immer wieder mal diskutiert. Deswegen habe ich jetzt mittlerweile eine Antwort. Und ich würde sagen, das Gefühl, wenn eine Frau in sich wirklich gesund ist, ne, also körperlich gesund ist, und manchmal sieht man das, manchmal nicht, aber auch in sich gesund. Und das macht es unglaublich attraktiv.
Doch, ich finde schon, dass man das sieht.
Ja, man sieht es dann aber nicht an dem Gewicht.
Nee.
Ne, also du kannst es nicht am Gewicht, das geht einfach nicht, funktioniert nicht. Ne? Und man kann es aber an der Ausstrahlung sehen, man spürt es einfach an der Lebensfreude, an dem, wenn man mit der Frau spricht oder wenn, ja, wie ist die Frau im Einklang mit sich, dem Körper, dem Leben, dem allem? Und es ist ganz oft das, was unterschwellig ist. Und es ist auch die Attraktivität, je mehr man eine Person kennenlernt, sich auch nochmal verändert. Weil manche sehen vielleicht auf den ersten Blick attraktiv aus und dann merkt man so, vielleicht im ersten Gespräch oder in näherem Kontakt, vielleicht ist die Hülle attraktiv, aber der Rest passt nicht. Und
na, vielleicht ist es auch ein Unterschied.
Umgekehrt.
Vielleicht ist auch die Hülle hübsch. Aber es ist nicht unbedingt attraktiv, weil attraktiv bedeutet ja auch, zu was fühle ich mich hingezogen. Und also ich sag mal so, also ich habe ja nun auch, also um das mal aus anderer Sicht zu sagen, aber ich erinnere mich wirklich an zwei Männer, die ich so in meinem Leben gesehen habe, wo ich gedacht habe, boah, das Mann sind die hübsch. Und dann, der eine hat mich...
Ich immer so, Mann halt.
Ich aber das gar nicht. Also der Punkt ist, der eine hat mich gefragt, ich habe ihm erklärt, wo die Toilette ist, wir waren in irgendeiner Disco oder so und ich dachte mir so, der wird doch jetzt die Toilette finden. Als der Mann diese Toilette nicht gefunden hat, habe ich gedacht, also sowas Unselbstständiges, das war auf einmal, also auch wenn ich den sonst sehr attraktiv fand, ich dachte so, okay, den kann man sich auf die Couch setzen und angucken, aber haben würde ich den jetzt nicht haben wollen. Das war nicht attraktiv, er war halt so unselbstständig, dass irgendwie da der Attraktivitätspunkt, den ich kurzfristig über das Optische vielleicht gesehen hätte, der war auf einmal weg.
Ja, und es ist ja vielleicht trotzdem so, ja auch die äußerliche Attraktivität, eine schlanke Frau, also was ich halt als schlank bezeichne, ne? Wollen wir jetzt drüber streiten, ne?
Wir haben es immer noch nicht so ganz raus.
Wir haben es immer noch nicht so ganz raus, ne? Die darf halt natürlich Kurven haben. Nein, die darf nicht nur, die hat selbstverständlich Kurven.
Also ich habe jedenfalls welche.
Ja, und das ist auch gut so. Und ich habe da wirklich den Unterschied zu früher, also ich kann mich noch erinnern, als wir miteinander gekuschelt haben früher, und ich jedes Mal das Gefühl hatte, also einerseits Angst um mich hatte, wohl piekt's wieder oder sticht's wieder, ne, weil es macht einfach echt keinen Spaß. Und könnte ich jeden Moment, die zerbricht mir. Ich kann jeden Moment, ich habe Angst sozusagen, sie anzufassen. Und das ist nicht attraktiv. Also wirklich nicht. Und ich glaube, was ich auch als Coach mit dem Coachblick gelernt habe, für gesunde Männer, und jetzt ist wirklich der Kernpunkt, gesunde, mental gesunde Männer sind im Gesamten gesunde Frauen attraktiver. Und das, wenn Männer, die selbst nicht gesund sind, für die sind auch ungesunde und manchmal sogar offensichtlich ungesunde Frauen attraktiv. Ich kann nicht sagen, ob das andersrum genauso ist, da fehlt mir einfach die Ahnung. Aber das habe ich wieder beobachtet, dass wirklich gesunde Männer stehen einfach auf gesunde Frauen. Und Gesundheit bedeutet eben wirklich Attraktivität in allen Facetten. Und dann finden sich auch sozusagen die gesunden Menschen miteinander und finden es attraktiv. Und die fragen meiner Erfahrung nach nicht nach einem Gewicht.
Das Spannende ist ja auch, ich habe ja sogar wirklich die gegenteilige Erfahrung gemacht. Also das kann ich ganz deutlich sagen. Ich muss sagen, so wo ich mich meinem persönlichen Essgestörten Körperideal genähert habe, desto mehr Kommentare und negative Kommentare. Also ich habe viel mehr negative Kommentare bekommen, als ich abgenommen habe von Freunden oder von einem Ex-Freund irgendwann, der gesagt hat, ey, jetzt aber nicht weiter abnehmen, das sieht jetzt aber nicht mehr schön aus. Also die waren richtig besorgt. Jedes Mal, wenn ich abgenommen habe, habe ich von bekannten Freunden männlichen, weiß ich nicht, eher negative Kommentare bekommen. Und ich habe immer gedacht, so, hä, das kann doch gar nicht sein. Jetzt, wo ich langsam mich mit mir in Ordnung finde, jetzt finden die mich irgendwie nicht mehr so attraktiv. Das finde ich jetzt irgendwie merkwürdig. Aber ich dachte trotzdem, ich habe recht. Aber wenn ich es jetzt mal rein von dem Feedback mir anschaue, was ich bekommen habe, muss ich sagen, nee. Also abnehmen hat auf jeden Fall keine Komplimente gebracht. Zunehmen hingegen irgendwie schon, auch wenn ich mit mir viel kritischer war.
Also kleiner Spoiler aus der Sicht eines Mannes, der eine Feldstudie gemacht hat, die selbstverständlich keine soziologischen Kriterien erfüllt. Aber sag mal, 30 Jahre Erfahrung sprechen. Die Männer wollen die dünnen Frauen höchstens im Fernsehen sehen, aber nicht auf dem Sofa sitzen haben.
Ist ja also, auch langweilig.
Also liebe Frauen, ihr habt ein völlig falsches Bild meistens davon, was Männer eigentlich wirklich wollen. Fragt sie mal.
Ja, ich sag mal so, weil das ist ja wie mit dem Mann, wo ich gesagt habe, okay, den kann man sich auf die Couch setzen, aber wenn ich mit dem nichts anfangen kann, also wenn ich keinen Film gucken kann und nebenbei vielleicht einen schönen Wein trinken oder Pizza essen, Nudeln kochen, keine Ahnung, also all die Dinge auf ein Date gehen, ohne dass jemand da so lustlos in seinem Salat rumstochert, also das ist ja auch, oh, ich weiß nicht, ich glaube wirklich, genießen zu können, das ist ja auch was, was attraktiv macht. Also ich finde das jedenfalls andersrum auch schön. Ich merke so, hey, der genießt das einfach, der genießt das Leben, der steht mitten im Leben. Das finde ich auch sehr, sehr angenehm.
Ich spiele jetzt nochmal die Beziehungscrasher hier an der Stelle. Oh. Aber wir sind bei Reality, also es ist Folgendes. Wenn dein Partner nicht möchte, dass du dein persönliches gesundes Gewicht hineinrecoverst, ob das hoch, runter, rein, raus, ist egal. Wenn der nicht möchte, dass du dein persönliches gesundes Gewicht erreichen darfst, dann ist er es nicht wert. Punkt.
Ja.
Es ist einfach nicht wert. Geh. Hau ab, so schnell du kannst.
Das habe ich auch gemerkt, weil in dieser Phase, wo ich echt gedacht habe, also ich habe so Männer, die sehr oberflächlich waren oder wo ich das wusste oder die auch sehr kritisch mit sich selber waren. Ich kannte zum Beispiel von einem Kumpel, da hatte ich die Beziehung mit seiner Freundin immer mal beobachtet und ich weiß, dass er sie irgendwann mal wegen ihrem Bauch kritisiert hat und gleichzeitig war er aber super kritisch mit seinem eigenen Bauch und ich dachte mir so, Mensch, krass, der hat das eigentlich nur auf seine Freundin projiziert, die wirklich schlank war. Das habe ich sogar damals schon gesehen und habe mir so gedacht, krass, der ist einfach so unsicher und ich habe dann überlegt so, weil es gab tatsächlich auch den Punkt, weil wie gesagt, Markus und ich waren ja auch zwischendrin getrennt und ich habe echt überlegt so, will ich da eine Beziehung oder nicht, weil so attraktiv war er ja. Das war übrigens der zweite Mann. Super sportlich und keine Ahnung was. Also eigentlich so vom Optischen voll mein Typ. Aber ich dachte, Mensch, der ist so wenig mit sich im Reinen. Und es ist mir zu gefährlich. Also weil ich wusste, dass solche Kommentare einfach schon stattgefunden haben. Aber weil er sich mit sich nicht im Reinen war, dass ich gedacht habe, nee, das will ich nicht. Also ich will einen Mann, der einfach auch ja gesund ist und der mich in meiner gesunden Form einfach auch mag. Und jeder andere, also meine Selbstliebe ist irgendwann größer geworden, als dass ich das riskiert hätte dafür, dass jemand anderes sagt, so nee, das will ich nicht. Hat das jetzt Sinn ergeben?
Also für mich schon.
Gut.
Wenn nicht, dann ihr erfahrt noch, wie ihr weitere Fragen stellen könnt und Romy nach dem Sinn des Satzes des Lebens und so weiter fragen könnt.
42.
Ach so, stimmt. Also die Antwort kennen wir schon. Aber nächste Frage.
Genau. Hast du dir, also das jetzt werden wir schon mal beim Aussehen sein, hast du dir eigentlich die Frage gestellt, wie ich denn aussehe, wenn ich gesund bin? Also ich habe mir die Frage gestellt, aber hast du die dir gestellt?
Ja, jetzt endlich dann doch. Ich habe auch wirklich nochmal nicht reingespürt. Habe ich mich das gefragt? Ich habe gesagt, ja schon. Und auf der ersten Ebene war mir klar, zumindest bei Romy, ne, aus dem Untergewicht, es war mir völlig klar, es kann nur besser werden. Ne? Also alles, was jetzt ist, ist definitiv kein Zustand, es kann nur besser werden. Und ich hatte auch einfach das Vertrauen darin, dass es gut wird. Ne? Und ich glaube, ich habe mich nicht mit der Frage nie wirklich intensiv beschäftigt. Das ist eher jetzt, dass ich jetzt Jahre später darüber hier im Podcast darüber nachdenke, aber in dem Moment habe ich mich das nicht intensiv gefragt. Und ich denke so, auf einer Ebene denke ich mir, wenn wir zusammen shoppen gehen, dann shoppen wir halt für einen gesunden Körper, das macht eh mehr Spaß, hat man mehr Möglichkeiten.
Da passen auch mehr Klamotten.
Da passen auch mehr Klamotten. Also es hat auch sehr viel praktische Vorteile, neben dem, dass du dich, wie gesagt, beim Kuscheln nicht piekst. Ne? Aber ich habe mich nie wirklich das gefragt, weil mir war völlig klar, Romy im Ganzen liebe ich, so wie sie ist und so wie sie sein wird. Und es wird sich sowieso verändern. Ne? Also es verändert sich, egal was kommt. Und wenn es nicht über die Tage ist, über die Monate, über die Jahre. Und wenn ich dann sozusagen an einer bestimmten Hülle festhalte, dann habe ich ein Problem. Ne? Jedenfalls wollte ich nicht an der dünnen Frau festhalten, die, wo ich jeden Moment Angst hatte, dass sie mir umfällt, weil sie einfach sozusagen kein Überlebensgewicht hatte. Und das war sozusagen der Punkt, wo ich denke, so, alles ist besser, solange es irgendwie, ja, solange es irgendwie passt und es gesund ist, dann ist es gut.
Ja. Naja, das ist halt wirklich auch der Punkt, womit führst du letzten Endes auch eine Beziehung.
Ja. Führst du die Beziehung mit einem Zentimetermaßstab, was deine Frau von außen misst und begutachtet und dann in eine Kategorie passt oder passt nicht steckt? Wenn du damit eine Beziehung führst, dann würde ich dir irgendwas Statisches empfehlen, aber jedenfalls keinen Menschen. Wenn du mit einem Menschen Beziehung führen willst, dann sollte mehr relevant sein.
Ja.
Und das macht das Leben auch einfach schöner, wenn das nicht das Kriterium ist.
Definitiv. Also schon eine schwierige Frage. Es ist wirklich schwierig, das rückblickend zu beantworten.
Ja, ich merke auch so, manches kann man sich gar nicht mehr so ganz genau hineinfassen. Wie war das damals? Wie war das Gefühl in dem Moment?
Hm. Ja,
aber ich glaube, es waren so viele Sachen völlig wichtiger, so viel vordringlicher, als dass diese Frage keine Priorität hatte.
Ja.
Wir haben noch eine Frage bekommen. Und zwar, wie ist es mit dem Umgang mit der Sexualität, mit all dem Unwohlsein, Verdauungsproblemen und dem Blähbauch? Romy. Ist das im Blähbauch, im Sex?
Der Blähbauch, okay.
Oh, ja,
ja. Ja, also das gab ja auch einige Situationen, wo ich bei meinem Körper echt gedacht habe, so jetzt explodiert er. Also ich sag nur, die Geschichte beim Inder, wo wir abends nach Hause sind, beziehungsweise ich mich echt gekrümmt habe vor Schmerzen, weil meine Verdauung auf die Erdnusssoße, auf die ich mich dann doch mit meinem gesunden Ich geeinigt hatte und ganz stolz drauf war, die nicht vertragen hat und ich nur so gedacht habe, oh Gott, hast du mit diesem Blähbauch nach Hause und diese Schmerzen und überhaupt, also man fühlt sich ja einfach schon in seinem Körper oft ganz schön bäh. Und zwar zu Recht, weil ich meine, der verdaut, der lernt gerade alles neu, der heilt, der ist einfach, ja, sehr, sehr verletzlich auf einer Ebene. Und dann braucht man wirklich einen Partner, wo man sich sicher fühlen kann. Das heißt, da auch zu wissen, so egal was ist und auch als Partner das Gefühl zu geben, so hey, ist mir scheißegal, ob da jetzt gerade der Bauch eine Wölbung hat oder nicht, weil ich will ja dich und ich finde dich als Menschen, da sind wir wieder bei dem, ich finde dich als Menschen anziehen und nicht nur, weiß ich nicht, deinen flachen Bauch. Also das wäre halt wirklich schwierig gewesen. Und ich glaube, letzten Endes ist es wirklich der Punkt, sich davon nicht aufhalten zu lassen, weil wir vielleicht denken so, oh mein Gott, mein Partner mag mich jetzt bestimmt nicht oder weiß ich nicht. Also ich kann es jetzt gar nicht am Bauch festmachen, aber was ich zum Beispiel gemerkt habe und wo ich echt unsicher geworden bin, ist, als ich gemerkt habe, ups, meine Zellulite kommt zurück. Und
Zellu was?
Ja. Und ich so, guck mal, Markus, ich habe ihn ja dann drauf angesprochen, weil ich gedacht, Gott, vielleicht ist es für den auch so schlimm wie für mich. Ich sag, guck mal, meine Zellulite. Und er so, hä, wo? Ich sag, na da, mein Bein. Für mich war das so offensichtlich. Also alles, was für mich offensichtlich war, sei das der gewölbte Bauch oder die Zellulite oder also all das, was ich an mir...
Diese Gap, die du immer erklärt hast, was ist denn der Gap da?
Der Thigh-Gap. Ja, meine Schenkel haben sich auf einmal wieder berührt.
Ich hatte keine Ahnung, was das für eine Gap ist, von der Romy immer spricht, weil mir war die Lücke völlig egal, weder bekannt noch was auch immer. Also ich glaube, ihr macht euch da als Frau 95% aber Gedanken und Männer machen sich vielleicht 5% der Gedanken darüber.
Genau, also rein was die Optik angeht, Männer achten auf andere Dinge, beziehungsweise da, wo wir den Fokus drauf haben, haben sie ihn gar nicht drauf, war echt ein interessantes Learning. Oder finden das sogar noch schön. Aber ich denke so, hä, das finden die jetzt schön? Also wie siehe da, wo ich auch gesagt habe, so ich nehme ab, ich finde mich jetzt schöner. Und Männer fangen an zu brüllen, weil sie denken so, nein, das ist aber jetzt nicht mehr schön. Also denen fehlte halt das Weibliche. Ja, und ansonsten natürlich, klar, mit Verdauungsproblemen und so, das macht es natürlich schwieriger. Das heißt, hier wirklich auch zu gucken, wie kann ich mich unterstützen, dass es mir einfach generell erstmal besser geht. Und dann einfach auch zu sagen, so, okay, vielleicht ist es auch erstmal nicht, weiß ich nicht, wie ist es so, wie hast du das so schön neulich gesagt, nicht die Sexualität bis zum Letzten? Wie hast du das gesagt?
Es muss nicht immer bis zum Äußersten gehen, habe ich neulich gelernt. gibt es so als Formulierung, ja? Also das heißt, Sexualität ist mehr als das Äußerste.
Genau. Das heißt, sich da auch neu kennenzulernen, auch dem Partner die Möglichkeit zu geben, okay, den neuen Körper auch kennenzulernen, dir die Möglichkeit zu geben, auch den Körper neu kennenzulernen. Das heißt, im Zweifelsfall lern dich bitte auch selber erstmal neu kennen mit dem, wie du bist, wie dein Körper ist, wie er sich anfühlt und versuch das wirklich mal ganz neutral zu beobachten. Um je mehr du im Frieden mit dir bist, beziehungsweise das auch einfach auch, weil gerade die Sachen, die in der Frage ja auch beschrieben sind, also das Unwohlsein, die Verdauungsprobleme, der Blähbauch, das sind ja alles Übergangserscheinungen. Und hier eben auch zu sagen, nee, ich vermeide das jetzt nicht, sondern ich gebe mich wirklich auch in die Situation rein. Und durch die Erfahrung, dass man eben so angenommen wird, kommt ja dann auch wieder das Vertrauen oder vielleicht sogar die Möglichkeit, mit dem eigenen Körper Frieden zu schließen, weil wir eben merken so, okay, das hält mein Mann jetzt aber nicht davon ab, dass er, weiß ich nicht, ja, dass es ihn eben doch anzieht oder dass er eben auch einfach erregt davon ist. Und ja, das kann sehr heilsam sein, einfach auch zu merken, so okay, das, was ich an mir ablehne, das findet er aber total attraktiv oder das stört ihn überhaupt nicht. Und das kriegen wir aber nur mit, wenn wir eben auch in die Erfahrung reingehen und eben damit auch das Vertrauen aufbauen.
Ja, und da letztendlich kommunizieren ist immer wieder wichtig. Und wir haben im Studio immer gesagt, Anatomie am Lebenden macht eben am meisten Spaß. Ja, das heißt, ausprobieren, Erfahrung sammeln. Wenn sich der Körper ändert, dann ist es auch vielleicht ein Teil des Rituals, diese Veränderung zu entdecken. Und da darf der Partner einfach auch das Feingefühl ein bisschen mitbringen und vielleicht die Frau bei der Entdeckungsreise begleiten, dass man es einfach gemeinsam macht. Und ja, vielleicht ist es wirklich einfach auch da wieder, wie in allem, was die Partnerschaft betrifft, eine Co-Kreation. Beide tun ihren Teil dazu bei, dass es zusammen einfach Spaß macht.
Ja, und ich glaube wirklich auch diese Angst vor der Veränderung, weil ich glaube, das ist generell auch eine, die in der Gesellschaft krass verankert ist. Und sei das nur, weil wir Falten kriegen, aber ich sage immer auch im Coaching ganz oft, ich sage, wir sind keine Steine. Und selbst Steine verändern sich, weil sie werden durch Umwelteinflüsse abgeschliffen, verändern ihre Form, bemalt, ja. Selbst Steine bleiben nicht konstant. Und das ist ja genau der Punkt, beziehungsweise dich auch mal umzudrehen und mal den Blick auch zu ändern. Ich meine, Markus zum Beispiel hat sich auch über die letzten Jahre verändert.
Ja, definitiv. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich mich verändere, und das geht ja in alle möglichen Richtungen, Angst haben müsste, dass Romy mir davonrennt, das wäre irgendwie ganz schön anstrengend.
Genau.
Und umgekehrt genauso. Ne? Also letztendlich gilt das ja für beide.
Weil dann dürften wir ja gar nichts machen. Dann dürften wir keine Kinder kriegen. Dann dürften wir, weiß ich nicht. Ich meine, wir kommen in die Wechseljahre. Da ändert sich der Stoffwechsel. Da ändert sich so, so viel. Und entweder wir müssen ein Leben lang im Krieg mit unserem Körper stehen, um zu versuchen, irgendwas zu retten oder dann irgendwelche Schönheitsoperationen zu machen. Und ich habe viele Unfälle in Dubai gesehen.
Oh ja. Also ganz schlechte Empfehlung. Ich würde sagen, die natürlichen Veränderungen sind deutlich attraktiver als die Geil gebracht, die sind manchmal, ja, aber das ist ein anderes Thema.
Und ich glaube auch hier wieder, umso selbstverständlicher wieder mit umgehen und sagen so, hey, und das war mir klar, ich habe, also mein Mantra war immer, hey, mein Körper wird sich eh verändern. Und wenn man...
Heute noch?
Ja, ja, das wird auch noch weiter.
Das wird auch weiter so sein.
Ich freue mich schon auf die 40, ole, ole. Aber da eben auch zu sagen so, hey, okay, ich vertraue einfach auch darauf, weil ich bin mehr als mein Körper und darum geht es ja auch.
Genau, das ist der Punkt. Also ich glaube wirklich, miteinander reden, viel Feingefühl und die Akzeptanz dessen, dass nichts bleibt, wie es ist, hilft, mit dem Neuen immer wieder umzugehen. Und man darf es einfach entdecken. Ja, das haben wir gleich eine Doppelfrage wieder bekommen. Auch das hat euch offensichtlich richtig gut beschäftigt. Und zwar, die zwei Fragen lauten, wie kann ich Fehltritte in der Recovery für meinen Partner reframen? Also normal versus Versagen. Ja. Und die zweite Frage, die geht in die gleiche Richtung. Was kann man tun, wenn der Partner Rückfälle persönlich nimmt? Also nochmal, wie kann ich Fehltritte für meinen Partner reframen? Da war die Aussage normal versus Versagen in Anführungszeichen. Oder wie kann ich es machen, dass der Partner es nicht persönlich nimmt, wenn ich Rückfälle habe?
Ja, und die Frage ist ja überhaupt, also vielleicht wenn wir mal bei dem Wort Fehltritt bleiben, was ist denn überhaupt ein Fehltritt? Also ich glaube, in dieser Kategorie habe ich gar nicht
Also
gedacht.
Ein Fehltritt ist etwas, was in der Recovery nicht vorkommt. Ich habe gerade Definition gefunden.
Genau, weil das, also die Frage war wirklich sehr, sehr spannend, weil das impliziert ja letzten Endes auch schon, dass der Partner eine Erwartung daran hat, wie die Recovery zu verlaufen hat.
Ja, und das ist das Verrückte. Also ich glaube, ich als Partner, ich hatte ja wirklich keine Ahnung, weil woher sollte ich das denn wissen? Und was hat mir keiner gesagt? Ich habe es nicht gewusst, das konnte ich nicht erahnen. Also ich hatte nicht eine wirkliche Erwartung. Die grundsätzliche Erwartung ist irgendwas in Richtung, Romy wird gesund. Das war meine Erwartung. Wie das auszusehen hat, wie das funktioniert, wie das, ich habe nichts erwartet. Und wenn ich was erwartet hätte, ich wäre mit ziemlicher Sicherheit enttäuscht, weil es wäre garantiert nicht genau so gewesen und passiert, wie ich hätte es vielleicht erwartet. Also in Klammern, mir ausgedacht, wie es hätte sein sollen, weil, nee, also wenn ich als Partner in der Stellung Erwartungen habe, habe ich ein Problem, als Partner nämlich.
Ja, das ist ja wie, wenn du, weiß ich nicht. Ich meine, wir sind letzten Endes ja auch die Experten für unsere Recovery. Wir alleine wissen, was ist ein Fortschritt. Und wenn dieser Fortschritt lautet, ich habe jetzt den kleinen Keks an meiner Kaffeetasse gegessen, der fällt niemandem auf. Den Markus steckt den sich einfach nebenbei in den Mund.
Das war auch für mich beim Kaffeetrinken, dieser Keks neben dem Kaffee. Also ich habe noch nie über den Keks neben dem Kaffee nachgedacht, geschweige denn so intensiv. Also hätte ich jetzt eine Erwartung gehabt, dass der gegessen, nicht gegessen, was auch immer. Nee, hätte ich nicht gehabt.
Also ich glaube, er hat es gar nicht mitgekriegt, was da bei mir für ein krasser Kampf im Kopf stattgefunden hat. Ob ich den jetzt esse oder nicht esse und ob ich den überhaupt mag oder nicht mag. Und also den dann vielleicht liegen zu lassen, das wäre ja dann ein Fehltritt gewesen. Und ich habe ihn ja am Anfang auch liegen lassen, weil er einfach noch nicht dran war. Und später war er vielleicht dran.
Ja, und deswegen gibt es auch da nichts zu reframen. Weil was zu reframen würde ja bedeuten, ich müsste ihm sozusagen es erklären oder ihm
das gut verkaufen.
Oder ihm was verkaufen oder Rechenschaft schuldig sein, dass es so sein müsste. Und nein, das bist du nicht. Das ist weder die Aufgabe für dich als Partner, das so anzunehmen, noch für dich als Recoverende, das deinem Partner zu rechtfertigen. Ich glaube deswegen, das Problem ist nicht die Antwort auf die Frage, sondern das Problem ist an sich die Frage.
Ja.
Weil die Antwort heißt nicht mehr normal versus Versagen, sondern die Frage heißt...
Was ist denn normale Recovery?
Ja.
Also eine normale Recovery kommt per Definition mit Höhen, Tiefen, Achterbahnfahrten, Rückschritten und keine Ahnung,
die Definition von normaler Recovery ist messy und Chaos.
Ja, das ist
so grob. Also, oder?
Ja, total.
Bestimmt nicht in der wissenschaftlichen Literatur so, aber ich würde sagen, aus meinen allen Erleben, das trifft es in der Praxis ziemlich gut.
Welcome to the Rollercoaster.
Ja.
Ja, es ist wirklich so. Deswegen, also wenn ich jeden Rückschritt hätte rechtfertigen wollen, Gott, ich wäre nicht mehr fertig geworden.
Nee, Ich glaube, das wäre vielleicht so ein Punkt gewesen, wo ich sagte, als wenn ich jetzt echt damit anfing, mir jedem Recht, also noch Recht, nee, ich glaube, irgendwann hätte ich keinen Bock mehr gehabt.
Weil das, ich glaube, du hättest die Hoffnung verloren.
Ja, das stimmt. Stimmt, ich hätte nicht nur keinen Bock drauf gehabt, ich hätte wahrscheinlich dann die Hoffnung verloren, weil dann hätte ich gemerkt, dass es darum geht, dass ich mir irgendwas rechtfertigen müsste, anstatt das zu tun, was nötig ist. Und das wäre ja am Ende noch eine Ablenkung, weil es geht nicht um mich. Und ich habe bei der Frage vorhin ist mir so ein Beispiel eingefallen. Stellt euch vor, ihr müsst ein Instrument lernen. Ne? So, und ein Instrument lernen, hast erstmal das Instrument in der Hand, musst ein paar Noten spielen, irgendwelche Griffe, was auch immer. Ne? Und das, was man dann macht, nennt sich Üben. Und das, was da passiert, sind eine Aneinanderreihung von Fehlern. Und wenn man mal Glück hat, trifft man die Note und irgendwann später trifft man vielleicht mal mehr Noten, als man nicht trifft.
Ich wäre schon bei den Noten raus, ich kann keine Noten lesen.
Ne? Das heißt, das wäre ja etwas so, als ob man sagen müsste, also, wenn die Freundin zuhört, wenn man das Instrument lernt, ich muss mich jetzt rechtfertigen, dass ich jetzt beim ersten Mal Instrumentspiel daneben gegriffen habe und nach einem halben Jahr.
Entschuldigung, das sollte ein Fis-Moll sein.
Also ich muss sozusagen, um ein Instrument zu lernen, muss ich üben. Und da muss ich Fehler machen. Und wenn ich jetzt bei jedem Fehler mache, ich versage und schmeiße das Instrument in die Ecke und höre auf.
Gott, wäre ich genervt, da würde ich auch nicht mehr beim Üben zuhören.
Ja gut, das mache ich wahrscheinlich dreimal, dann ist das Instrument kaputt. Und ich habe wirklich versagt, weil, um auf die Recovery das zu übertragen, dann habe ich es nämlich eingestellt. Und das Einzige, die Chance beim Recovery zu versagen, ist, damit aufzuhören.
Ja.
Das ist dann dann würde ich sagen, ja, okay, das ist ein Versagen, außer man sagt, ich will halt nicht, aber...
Ja, das ist dann eine Entscheidung.
Das ist dann eine Entscheidung, ne?
Ich meine, die darf man ja auch treffen. Ja. Ich meine, niemand muss recovern. Jeder hat das Recht, auch da zu bleiben, das sage ich auch ganz frei.
Ich empfehle es, aber niemand muss. Ne? Auch niemand muss ein Instrument lernen. Wenn ich mich entscheide, ich will doch kein Instrument, dann habe ich auch nie versagt. Ne?
Ja.
Aber, ne, und sozusagen, aber ohne Üben wird es nicht. Ne? Und das ist auch so ein Punkt, beim Instrument zu bleiben, improvisieren. Also improvisieren ist sozusagen, mal ohne Noten etwas Schönes aus dem Stegreif heraus zu entwickeln. Ne? Das funktioniert erst, wenn das Handwerk klappt. Wenn ich das Instrument grundsätzlich beherrsche, also alle Töne spielen kann und so weiter, dann kann ich auch irgendwann improvisieren. Und für die Recovery ist das Gleiche. Intuitiv essen lernen kann ich erst dann, wenn ich grundsätzlich essen kann, regelmäßig, ausreichend, variabel und ich weiß nicht was alles.
Keine vier Fragen mehr, keine Kategorien mehr.
Ja, Also wenn ich das alles kenne, dann...
Wenn Hunger- und Sättigungssignale wieder habe, das muss ja auch erstmal trainiert werden. Und da hat der Körper ja auch noch, der spielt ja noch eine ganz eigene Rolle. Also das eine ist ja wirklich auch die psychische Recovery. Welche Ängste habe ich vielleicht besiegt? Und das andere ist, wie sehr spielt auch mein Körper mit?
Ja, letztendlich ist das dann auch der Punkt, ich bin am Anfang übender, also in Recovery. Und vielleicht irgendwann habe ich die Identität eines Musikers und kann improvisieren. Wenn ich dann natürlich beim Konzert so richtig daneben gurke, dann würde ich sagen, habe ich zwar immer noch nicht versagt, aber einen Fehler habe ich trotzdem gemacht. Aber bis dahin ist ein ganz langer Weg. Und die Recovery ist dann durch. Und da darf jeder auch mal im Konzert, vielleicht vom Publikum, auch mal einen Fehler machen und ist trotzdem okay.
Genau. Und je mehr
versagt.
Und je mehr, und stell dir vor, du machst im Konzert und sagst, oh, Orchester spielt, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Na, dann weiß es wirklich jeder.
Genau. Ja. Also ja, an der Stelle einfach weiterspielen und ne, drüber gehen.
Fokus auf das, was funktioniert, egal wie klein das ist. Weil ich glaube, ich habe auch immer nur die Dinge erzählt, die funktioniert haben oder wo ich was geschafft habe. Also ich habe eigentlich immer die positiven Dinge verstärkt, was dir, glaube ich, wiederum Hoffnung gegeben hat.
Absolut. Und dann habe ich gesehen, Romy bleibt dran. Das ist nicht mal ein Instrument, ich nehme das Beispiel trotzdem nochmal. Manchmal hast du Tage, ach, dann geht das Stück plötzlich. Und dann hast du den nächsten Tag und merkst so, oh, also gestern klang es noch gut. Heute irgendwie, es klingt einfach nicht, ich treffe nicht, der Rhythmus stimmt nicht, die Note stimmt nicht, irgendwas stimmt einfach nicht. Und einen Tag geht es wieder. Es ist nicht linear. Und es geht vor und es geht zurück. Solange die Gesamtrichtung bleibt, ist alles gut.
Und das passt ja auch zu der anderen Frage, nämlich, was, wenn es der Partner persönlich nimmt? Und ich habe mir so gedacht, ja, warum sollte denn es der Partner persönlich nehmen? Weil eine Recovery ist doch etwas, was wir für uns machen und nichts, was jetzt gegen den Partner ist, wenn wir, ich mache ja keinen Fehler oder einen Rückschritt oder nehme nochmal Anlauf, um meinen Partner zu ärgern.
Also es wäre so, wenn Romy ein Instrument lernt, sich verspielt und ich persönlich nehme, dass Romy sich gerade verspielt hat. Das kann ich natürlich machen, aber ich glaube, wenn man das so beschreibt, merkt man, wie absurd dieser Gedanke überhaupt ist. Ne? Und genau das so darf es nach Recovery sein. Du lernst das Instrument spielen nicht für den Partner, du machst es für dich. Und wenn du einen Fehler machst, machst du es nicht für oder gegen den Partner, sondern machst halt einen Fehler.
Genau, und es ist dein Weg.
Ja.
Und ich glaube wirklich auch, wenn das ein Partner persönlich nimmt, dann, ich wüsste zwar nicht, warum das so sein sollte, da habe ich jetzt vielleicht zu wenig Ego an der Stelle, aber dann, weil das Ego verletzt ist, oder warum nimmt man sonst Dinge persönlich? Oder wenn wir halt wirklich denken, boah, die macht das jetzt gegen mich, die hat das jetzt mit Absicht so gemacht, die hat jetzt mit Absicht ihren Teller nicht aufgegessen, um mich zu ärgern.
Oder wenn man denkt, so, sie soll nie ein Instrument lernen, weil sie könnte ja besser werden oder sowas. Also wenn solche Muster da sind und dein Partner dich nicht Fehler machen lässt und richtig dagegen ist, es ganz sehr persönlich nimmt und das dauerhaft und regelmäßig, hallo, das ist ein sehr großes Red Flag.
Tja,
dann lernt dein Instrument lieber selber üben oder dann macht deine Recovery allein, weil dann muss es keiner persönlich nehmen.
Und ich glaube, der Punkt ist wirklich gar nicht, wie mache ich das Reframing für den Partner, sondern wie mache ich das Reframing für mich.
Genau.
Deswegen, Recovery ist nicht linear. Und es soll sie auch gar nicht sein. Und das ist okay, weil gerade durch die Fehler, durch das Stolpern, durch das nochmal Anlauf nehmen, kommen wir ja auch voran. Lernen.
Genau. Ja, lernen heißt das dann.
Stell dir mal vor, wie hast du laufen gelernt? Bist du, weiß ich nicht, aus den Windeln gekrochen und hast dich hingestellt und bist losgerannt? Oder bist du irgendwie 50 Mal auf den Windelpops gefallen, dann vielleicht mal nach vorne und nach hinten auf die Knie? Irgendwie hast du rumgezittert, dich an der Wand hochgezogen.
Haben wir das als Eltern persönlich genommen?
Also als Erzieherin muss ich sagen, es gibt schon Eltern, die einen hohen Leistungsanspruch auch an ihre Kinder schon haben, was tatsächlich auch sich auf die Recovery auswirken kann. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich.
Hm.
Weil wenn wir gewöhnt sind, viel zu leisten, dann denken wir vielleicht auch, okay, Recovery ist ein weiteres Feld, in dem ich leisten muss. Aber nein, das ist es nicht. Das ist genau das Gegenteil. Recovery ist das Feld für Selbstmitgefühl. Und das lernen wir dort.
Ja, wenn ich das Mitgefühl habe auf dem Weg, dann und der Partner das genauso entwickelt, dann ist es wirklich auch die gegenseitige Unterstützung in der Recovery. Und ja, und wenn ich mich dann als Partner freue, wenn Romy ein Instrument lernt und es gut klingt und ich freue mich einfach mit ihr über das, wenn es gut klingt, wenn es mal noch nicht so gut klingt, dann weiß ich, es ist okay. Das heißt üben.
Ja. Und ich lerne zwar kein Instrument, aber manchmal singe ich echt schief zu Hause und denke mir, oh Gott, der macht bestimmt gleich die Tür zu oder so. Max, oh, das klang nett. Ich so, hä? What?
Ja, ich glaube auch, das ist alles wieder so, ne? Das ist wieder das Thema, ne, dick und dünn und schief und nicht schief.
Ja.
Es ist sehr viel auch einfach, ja, wie sieht man es, ne? Was macht man draus?
Ja. Ja. Genau. Ich glaube, die Frage könnte man allumfassend noch länger beantworten. Aber wir hüpfen mal zur nächsten. Und zwar, wie seid ihr mit gemeinsamen Mahlzeiten umgegangen? Ja, auch sehr spannend. Also der Punkt war ja, dass ich eigentlich zu der Zeit gar nicht, also ich habe eigentlich alleine gewohnt in meiner, ja eigentlich in meiner Haupt-Recovery-Phase. Aber ich war natürlich schon auch häufig bei Markus und muss sagen, es war schon
täglich.
Schön. Psst. Aber ich muss sagen, es war schon schön, einfach mit jemandem gemeinsam essen zu können, weil unser Gehirn sieht das ja schon auch oft so wie so ein Erlaubnisgeber. So, okay, der andere ist, das ist sicher jetzt zu essen. Ich habe da ein gutes Vorbild. Also wenn man ein gutes Vorbild hat, das hat schon sehr geholfen. Das heißt, gemeinsame Mahlzeiten wirklich auch zu gestalten, aber ohne halt auch wieder, dass man jetzt den anderen auf den Teller guckt. Also ich glaube, du hast mich einfach wirklich meinen Teller auch füllen lassen. Ich habe mir halt selber, weil ich hatte ja keine Orientierung, ich hatte keine Ahnung, wie viel isst man jetzt. Ich habe mir versucht, von woanders eine Orientierung zu holen, aber auch auf deinem Teller. Und dachte, okay, was ist so jetzt ein gesunder Mensch? Und habe dann auch nicht gedacht, okay, er ist ein Mann, er muss jetzt mehr essen, sondern okay, es ist jetzt halt ein Mensch und der isst jetzt was und ich brauche eh eigentlich mehr als er, weil ich muss ja ganz viel Defizit ausgleichen. Und da war es irgendwie gut, einfach auch gemeinsame Mahlzeiten zu haben. Auch Markus als Essensvorbild, den ich eben löchern konnte. Wir haben es ja in unserer gemeinsamen Folge schon ausführlich erzählt, wie was für viele verschiedene Fragen ich gestellt habe. Warum isst du jetzt? Wieso isst du jetzt? Bist du jetzt satt? Wie satt bist du gerade?
Das habe ich alles über mein Essen kennengelernt.
Genau, das heißt, das war schon sehr hilfreich. Oder auch, dass wir eben gemeinsam dann doch auch mal in ein Restaurant gegangen sind. Oder was mir da sehr geholfen hat, war auch, weil ich wollte ja alles essen. Ich wollte ja alles ausprobieren und dachte, ich hatte ja so viel nachzuholen. Und was mir da geholfen hat, ist, Markus gesagt, okay, pass auf, wir bestellen das jetzt einfach und dann teilen wir das halt einfach. Da konnte ich zumindest schon mal zwei verschiedene Sachen austesten und hatte weniger FOMO.
Ja, letztendlich da auch flexibel zu sein, weil im Restaurant haben wir halt zwei Sachen bestellt. Und natürlich auch was, was ich grundsätzlich essen würde. Also
ja, du bist ja eh unkompliziert.
Ja, ich bin, also wenn es nicht aus dem Meer kommt und Beine hat, dann...
Oder Ziegenkäse ist.
Oder Ziegenkäse.
Ziegenkäse-Essenspartner sind noch gesucht.
Was? Du kannst deinen Ziegenkäse ganz alleine essen. Also an der Stelle, ja, also in 95% aller Fälle war es einfach so, wir haben was bestellt, was wir grundsätzlich beide essen würden. Und dann war die Wahl halt einfach da. Und ich glaube, das macht es auch leichter, als wenn du so sagst, ich was bestelle und das muss jetzt und so weiter. Da an der Stelle Flexibilität zu haben, auch als Partner, hilft deiner Kameradin, Partnerin ganz sicher. Und da auch wieder Vorbild sein, nicht kommentieren, nichts bewerten, nichts. Einfach, es ist, wie es ist und auch gut so. Und ja, und schmecken lassen, würde ich sagen.
Genau. Ja, und manchmal war es ja auch so, wenn wir zu Freunden eingeladen oder so, Ladenmann oder so, dann war es halt echt so, dass ich am Anfang auch wirklich noch Safe Foods dabei hatte. Oder auch wenn wir auf Reisen waren oder keine Ahnung was, dann habe ich halt immer irgendwelche Safe Foods mitgenommen, dass ich auf jeden Fall was zu essen habe.
Ja, da war ein kleines Köfferchen dabei mit einem Döschen.
Am Anfang war es ein Köfferchen, irgendwann war es nur noch ein Döschen.
Ja, später war es ein Döschen und irgendwann war es kein Döschen mehr, weil Romy sagt, egal was da gibt, es
ich werde schon
passen.
Irgendwas finden.
Ja, und das ist auch, wie man den Prozess Recovery gemerkt hat. Ne? Also am Anfang war das sozusagen, oh mein Gott, wir gehen woanders hin, was essen. Ich muss mir sozusagen für alle Eventualitäten alles vorbereitet haben. Und später war das einfach, oh yeah, wir gehen woanders hin und da gibt es was zu essen.
Ja, was manchmal ganz witzig ist, weil jetzt auch Freunde zum Beispiel, ich weiß nicht, wo waren wir denn eigentlich neulich? Da gab es so ein Lagerfeuer und Sauerkraut und irgendein Schweinchen, was die da gegrillt haben. Und ich dachte so, oh Gott, esse ich sowas? Und dann dachte ich auch, ist ja auch egal, habe ich ja noch nie gegessen, probiere ich halt einfach mal. Und die hatten, wahrscheinlich, weil sie das immer noch von mir nicht gewohnt sind, sogar irgendwelche Gemüsegerichte zu Hause gemacht. Und ich so, ich würde schon irgendwie das andere jetzt auch probieren wollen, so. Aber das war halt immer noch so ungewohnt und... Was ich immer gesagt habe, war, das Wichtige bei den Mahlzeiten war, lieber mehr dabei zu haben, aber nicht mit der Option von, ich darf dann nur das essen, sondern ich habe auf jeden Fall was und falle nicht in ein Energieloch. Also wirklich aus Selbstfürsorge und nicht aus Kontrolle, wie es ja vorher war, weil, wie gesagt, ich bin auch während meiner Essstörung, da bin ich wirklich mit Koffern angereist, um all meine Safe Foods mitzubringen. Aber ich hatte halt immer was dabei und ich habe mir aber immer vorgenommen, ich will aber das essen, was vor Ort ist. Und wenn es da wirklich nichts gibt oder es dauert länger oder wir stehen im Stau oder was weiß ich, was alles passieren kann, dann habe ich auf jeden Fall was dabei.
Und ich mache es beim Essen, wie man es als Coach immer macht. Ich habe lieber gern mehr Wale. Ja, Male sind mehr Wahlmöglichkeiten. Das heißt, wenn ich habe immer irgendwas im Rucksack, was zu essen ist und wenn irgendwie, aus welchem Grund auch immer, ich zu spät komme und es gerade nichts zu essen gibt, was auch immer, ich habe einfach was dabei, also habe ich die Wahlmöglichkeit. Aber im Normalfall natürlich das, was halt da ist. Ne? Aber sozusagen sich die Fülle zu schaffen und die Möglichkeiten zu schaffen, ist immer besser, als dann dazustehen, nichts zu haben oder wie auch immer. Oder komische Meeresfrüchte mit Beinchen zu essen. Nee, mache ich nicht.
Habe ich eigentlich damals meine Mahlzeitenstruktur mit dir geteilt? Kannst du dich daran erinnern? Weil ich habe nämlich selber eine Mahlzeitenstruktur aufgebaut gehabt.
Aber implizit, weil das war ja mit den Zeiten und den, was es gibt, schon sehr klar geregelt. Aber ich kann mir gar nicht erinnern, dass du das genauso gesagt hättest, also im Sinne von...
Ich glaube auch nicht.
Nee, ich glaube nicht.
Weil was ich gemacht habe, war mir selber wirklich dann auch einen Plan zu erstellen, alle wie viele Stunden ich was esse und also wirklich auch erstmal eine gute Struktur gegeben habe, an der ich mich langhangeln konnte und die dann eben auch gestaltet habe. Beziehungsweise ich dann auch wirklich gesagt habe, wenn ich ein Bedürfnis habe, ich sage, dann und dann müsste ich dann wieder was essen. Und dann haben wir halt zugesehen, weiß ich nicht, dass wir da was hatten oder weiß ich nicht, ich glaube, du hast oft auch solidarisch mitgegessen.
Das hilft aber also auch heute noch, also wenn Romy weiß einfach, wann die Wahrscheinlichkeit wieder hoch ist, dass es wahrscheinlich so weit ist, dass man
Hunger kriegt. Ja, weil ich meinen Körper kenne und der spätestens alle 4 Stunden Hunger kriegt.
Ja, und der hat einfach immer wieder recht und dann einfach vorher zu wissen, okay, ja, man wird auch weiter Hunger kriegen, egal ob man vorher gegessen hat oder nicht, es wird kommen. Und dann ein bisschen darauf vorbereitet sein, macht es auch heimlich mal wieder leichter, weil wenn du dann erst losrennst, wenn du merkst, dass es schon zu spät ist, dann einfach macht keinen Spaß.
Gut, das ist eine ganz schlechte Idee, weil das war eine Situation, wo ich vom Kühlschrank stand und dann überfordert war, weil ich zu hungrig war. Dann konnte ich keine Entscheidung mehr treffen.
Genau. Dann konnte Romy keine Entscheidung mehr treffen. Das war so manchmal, als auch so ein Ding fürs Partner. Ich habe dann so ein bisschen aus der Erfahrung heraus, also nicht aus dem Wissen, weil Wissen habe ich natürlich auch nicht.
Konnte ja nicht in mich reingucken.
Konnte ja nicht reingucken in Romy. Und wenn, dann war so viel Chaos zu sehen, dass es hätte auch nicht geholfen. Ne? Wie gesagt, Recovery ist Chaos. Ne? Das heißt, ich habe dann einfach gesagt, jetzt nimm das und das. Und Romy war dann einfach manchmal auch so, ja, okay, dann hast du halt jetzt entschieden und dann wird das genommen.
Ich konnte da nicht mehr, weil ich zu lange gewartet hatte. Und Markus kannte mich natürlich grundsätzlich. Das ist halt auch der Vorteil, wenn ein Partner dich wirklich kennt und sagt, hey, komm, also weiß ich nicht. Bei Markus weiß ich zum Beispiel, ey, Nudeln isst er halt immer. Was kann ich denn da falsch machen?
Ja, kannst nichts falsch machen, genau. Und dann habe ich also irgendwas genommen, wo ich wusste, okay, es ist auf alle Fälle viel besser, irgendwas zu essen als
Kartoffelpuffer, Süßkartoffel, Pudding, sowas geht immer.
Ja, also als verstarrt vom Kühlschrank zu stehen, das hilft auf Dauer nicht und es macht auch nicht satt. Also habe ich dann einfach geholfen, kann man euch zu, mach mal so. Und das ist aber heute jetzt auch nicht mehr. Das war halt in der Zwischenzeit einfach als Partner natürlich manchmal nimmt man eben die Entscheidung, wenn sie die Romy nicht treffen kann, nimmt man sie halt ab. Und dann liebevoll, das sage ich heute zu, wir nehmen das. Und wenn dann Romy doch Energie hatte, noch zu protestieren, dann wusste ich, okay, es war nicht richtig getroffen. Und wenn es keine Energie zu protestieren war, dann war es entweder richtig getroffen oder es war in Ordnung. Und damit auch, es war halt einfach gut. Ne?
Ja, aber das passt eigentlich ganz gut noch zur nächsten Frage. Ich fühle mich durch meinen Partner kontrolliert. Was kann ich tun?
Ja, ich würde sagen, nicht kontrolliert fühlen. Das ist die große Antwort.
Wir haben's ich hätte auch noch mich ja in der Situation auch kontrolliert fühlen können. So, jetzt entscheidet der auch noch für mich Ohnmacht.
Nee, ja, nee. Also das ist die natürlich super schlagsichere kurze Antwort, aber wir haben es auch noch ein bisschen ausführlicher. Ja. Weil, ne, weil ich kann die Frage vollkommen verstehen.
Absolut.
Weil ich bin ja als Partner mehr oder weniger immer dabei und sehe sozusagen, was Romy tut. Das heißt, Romy hätte sich jeden Moment quasi, jeden wachen Moment des Tages kontrolliert fühlen können, weil ich kriege ja grundsätzlich, zumindest von außen hin, mit, oder Romy hätte zumindest denken können, dass ich es mitkriege, auch wenn ich es nicht mitgekriegt habe, ist ja egal. Also letztendlich ist das, ob man sich kontrolliert fühlt, eine Entscheidung, und zwar nicht die des Partners, sondern die seiner selbst.
Es sei denn, es gibt jetzt wirklich faktische Sachen, dass also wenn jemand natürlich fragt, so hast du genug gegessen, wie viel hast du heute schon gegessen,
dann ist
natürlich eine faktische Kontrolle auch. Und genau das ist es aber auch das, was wir lernen dürfen, auch zu unterscheiden. Werde ich faktisch kontrolliert, also muss ich mich wirklich rechtfertigen oder guckt er die ganze Zeit auf meinen Teller? Und damit meine ich nicht, bilde ich mir ein, dass er die ganze Zeit auf meinen Teller guckt.
Das geht nämlich auch wunderbar. Man guckt auf seinen eigenen Teller, wird angeranzt, dass man so Sachen doch guckt auf den anderen Teller, obwohl man das gar nicht getan hat, aber man wahrscheinlich, keine Ahnung, in meinen Gedanken wo war, ne? Das kann man natürlich so machen, aber das hilft natürlich niemandem an der Stelle. Also das haben wir zum Glück auch so nicht gemacht.
Naja, der Punkt war ja, dass ich selber ja, es war ja eigentlich mein Ding, weil ich habe eigentlich die Teller der anderen kontrolliert und dachte natürlich, die machen das genauso. Also ich wusste ja am Anfang, ich wusste alles, was Markus gegessen hat.
Also ich hätte Romy am Ende des Essens genau fragen können, wie viel Stückchen Brot, wie viel Löffel Nudeln, wie viel was auch immer, wovon habe ich was gegessen? Ich habe selber ja meistens keine Ahnung, was ich gegessen habe.
Gerade wenn wir gegrillt haben und es viele Komponenten gab, ich wusste genau, was Markus gegessen hat am Anfang.
Mit genauer Zahl und gefühlten Grammgewicht und wahrscheinlich Kalorien. Ich habe keine Ahnung. Romy wusste genau, was ich gegessen habe. Ich hatte meistens keine Ahnung, weil ich war ja weg, ich habe es ja gegessen. Ne? Woher soll ich dann wissen, was ich gegessen habe, 10 Minuten vorher? Ne? Aber das ist wahrscheinlich aus dem heraus entstanden, der Gedanke, dass es auch so sein könnte. Ich habe doch keine Ahnung, was Romy isst. Also solange es mir nicht weg ist und mir noch fehlt, weil nicht immer merke ich das. Manchmal merke ich es auch und tue es nicht so, dass ich es merke, aber
wenn dann esse ich mal was weg.
Ja, wenn die Romy mal was spitzen will vielleicht.
Heute Abend hat er mir erstmal alle seine Hähnchenschenkel noch auf den Teller gelegt, weil er gemerkt hat, dass sie mir geschmeckt haben. Und habe ich mir Sorgen gemacht, dass er jetzt zu wenig kriegt. Also früher war das andersrum.
Ja, war das andersrum. Nee, aber ich glaube wirklich, das Thema Kontrollieren ist, also wenn jemand wirklich fragt, okay, dann muss man sich in die Kommunikation gehen, möchtest du so gefragt werden oder hilft dir das oder nicht? Das ist ja immer auch, wer fragt wie, wann, welche Art. Aber ob du dich kontrolliert fühlst, auch wenn es der andere erstmal nicht faktisch tut, das ist deine Entscheidung. Und nur weil jemand neben dir sitzt und es sehen könnte oder mitkriegen könnte, hat überhaupt nichts mit Kontrolle zu tun. Also an der Stelle darfst du Kontrolle durch Vertrauen ersetzen.
Das war jetzt leicht gesagt, also es ist wirklich auch ein Prozess.
Ja, also das ist der Punkt, wo ich sage, in Klammern, wenn du das nicht sofort hinkriegst, weil in Klammern, das kriegt keiner sofort hin, geh ins Coaching, Klammer zu, weil ja, es ist ein Prozess.
Und das Allerwichtigste auch hier ist einfach die Kommunikation. Das heißt, wenn du dich kontrolliert fühlst, dann sprich das an. Weil oft ist es ja genau das, wodurch fühlst du dich kontrolliert? Was hilft dir vielleicht nicht oder was könnte dein Partner vielleicht auch tun, damit du dich weniger kontrolliert fühlst? Weil vielleicht ist es ja wirklich so, dass er es vielleicht unbewusst macht oder aus Sorge macht oder wie auch immer. Also da wirklich drüber zu reden, hilft einfach.
Genau. Und eine letzte Frage haben wir noch. Unsere Podcast-Folge ist auch schon wieder richtig lang geworden mit euren spannenden vielen Fragen.
Wir haben noch nicht mal alle aufgeklärt.
Wir haben noch nicht mal alle, also, ja, wir werden es fortsetzen, glaube ich. Ne? Also weitere Fragen nehmen wir gerne. Aber was würdet ihr anderen Paaren raten, die gerade am Anfang der Recovery stehen, war die Frage.
Ja, was fragt man denn?
Erzähl.
Das, was ich gerade gesagt habe, auf jeden Fall super wichtig, kommunizieren. Ich glaube, wir haben so viel miteinander geredet auch. Also ich habe dich einfach auf den kompletten Prozess mitgenommen, aber eigentlich immer, das liegt wahrscheinlich jetzt auch, wenn wir, gut, dass ich es bei dir vorhin erkannt habe, jetzt machen wir wieder eine Übertragung. Nein, aber ich habe eigentlich dich immer so auf dieses, also sehr lösungsorientiert auf den Weg mitgenommen. Ja, ich habe natürlich auch, also was ich gesagt habe, ist, wenn es mir einfach doof ging oder wenn mir einfach zum Heulen zumute war oder ich einfach meine Ruhe gebraucht habe oder solche Sachen,
aber
das habe ich schon auch gesagt. Ja. Aber ich habe trotzdem immer gesagt, so hey, das habe ich geschafft. Also auch das zu teilen, die Erfolge auch zu teilen. Und wenn du, wenn deine Partnerin, also die von der Essstörung Betroffenen, einen Erfolg mit dir teilt und du das vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen kannst, dann frag halt vielleicht einfach mal nachher sowas, was macht das für dich zu einem Erfolg oder erklär mir das doch. Also frag jetzt neugierig nach, interessier dich dafür, falls du es nicht verstehst, warum das so toll ist, dass sie jetzt den kleinen Keks an der Kaffeetasse gegessen hat, weil es ist einfach ein krasser Win.
Ja, und du darfst dich, wenn sie sich über einen Erfolg freut, mitfreuen, du darfst es einfach mitgestalten. Und ich glaube wirklich, den Partner mitzunehmen ist ein Thema, weil wir haben es auch mal gehört, dass wir sagen, hey, der Partner weiß gar nichts von einer Essstörung. Ich denke noch, wie soll das gehen? Das ist für mich ein absolutes Rätsel, wie man ohne Kommunikation das mit einer Partnerschaft hinkriegen will, kann ich mir nicht vorstellen, weil letztendlich ihr gehört zusammen oder lebt zusammen und gilt auch fürs Umfeld, also das nahe Umfeld, ob es eine Freundin ist oder ein Freund oder die Eltern oder wer auch immer. Am Ende hilft kommunizieren und das Umfeld mitnehmen.
Ja, weil Essstörungen gedeihen in der Einsamkeit.
Ja.
Die lieben es, wenn wir uns isolieren.
Ja, da gibt es auch keinen Widerspruch mehr. Mhm. Ja, wir haben natürlich noch, das muss man einfach als Disclaimer dazu sagen, wir haben einen echten Sonderfall. Wir sind beide mehrfach ausgebildete, zertifizierte Coaches, Lehrcoaches, Mentorcoaches, was nicht alles für Coaches, mit zum Teil 15 Jahren Erfahrung, CCI-Coaches.
Identity Transformation Coaches.
Identity Transformation Coach, PCC-Coach. Mir fallen noch ein paar Sachen ein, aber darum soll es gar nicht gehen. Ich habe auch noch Psychologie nebenbei studiert und so weiter.
Ich auch zwei Semester.
Ne? Also wir kommen ein bisschen aus dem Fach der Persönlichkeitsentwicklung und aus dem Thema. Und haben natürlich damit, ich sag mal, einen gewissen Hausvorteil. Ne? Wenn du als Partner zum Beispiel eben, oder du als jemand von einer Essstörung Betroffene, natürlich gerade keinen Coach als Partner hast oder selber keine Coachbildung hast und so weiter.
Und selbst das muss ja kein Vorteil sein, einen Coach als Partner zu haben, wenn der dich dann coachen will.
Das ist auch wieder gefährlich.
Wie gesagt, also, das konnte ich ja am Anfang gar nicht haben, wenn Markus versucht hat, mich zu coachen.
Also das
ging nur mit Zustimmung und mit meinem Einverständnis und Erlaubnis.
Ja, also im Zweifelsfall kann es auch ein Nachteil sein. Vorteil ist natürlich, dass man grundsätzlich gewöhnt sein sollte, lösungsorientiert zu denken und kommunizieren zu können. Aber es ist überhaupt keine Voraussetzung. Das heißt aber auch, dein Weg oder euer Weg wird nicht identisch sein mit unserem.
Ja, also bitte auch hier nicht vergleichen. Ich weiß, die Essstörung vergleicht sich unglaublich gerne. Und nein, das heißt jetzt nicht nur, weil ihr keinen Markus an der Seite habt, könnt ihr nicht recovern. Ja,
das
stimmt
definitiv nicht. Also es gibt so viele tausend Varianten, wie es geht. Und da ist wirklich die Sache, macht es für euren Weg, macht es nicht davon abhängig, was ihr seid, macht gut, was auch immer. Und an der Stelle ist es sogar eigentlich viel praktischer, einen Coach zu haben, aber eben nicht als Partner. Nicht im eigenen Haus, sondern sich den extern zu holen.
Ja.
Also auch wir machen das bei Themen, wo wir sagen können, ja, natürlich könnten wir uns gegenseitig coachen, aber haben vielleicht gar nicht die Expertise oder es ist auch vor allen Dingen bei den eigenen Themen viel, 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 viel einfacher, mit dem externen Coach zu arbeiten, der ist nämlich auch komplett unabhängig und ja, hat da keine persönlichen Themen daran, ne? Weil man sich selbst ja schon hat. Deswegen ist es an der Stelle, sich das Coaching, die Coaching-Fähigkeit wissen, extern zu holen, einfach unglaublich praktisch. Und ich auch als Partner. Also ich hätte mir damals definitiv einen Coach geholt, wenn ich gewusst hätte, wie ich einen hätte kriegen können. Und es hätte es mir auch nochmal leichter gemacht, weil Der externe Blick von jemandem, der sich damit auskennt, das war schon.
Ja, und der emotional auch nicht so involviert ist, also der wirklich auch neutraler da drauf schauen kann, weil ich sag mal, und das gilt nicht nur für Partner, das gilt auch für Angehörige, wirklich die, in der eigenen Rolle auch bleiben zu können, also dass der Partner wirklich auch Partner sein kann, also wirklich für diese schönen Dinge, für die gemeinsamen Dinge, einfach wirklich dieses bedingungslose Dasein, den anderen einfach lieben, ohne ihn vielleicht auch noch heilen zu müssen oder da unterstützen zu müssen, was einfach nochmal eine andere Aufgabe ist. Also ich nehme das im Coaching zum Beispiel auch überhaupt nicht persönlich, wenn jemand mal sauer auf mich ist oder keine Ahnung was, dann weiß ich, okay, existierter Anteil, den habe ich gerade ganz schön getriggert, hat ja zu Recht auch Wut auf mich dann gerade in dem Moment. Aber ich nehme das nicht persönlich. In der Partnerschaft kann das natürlich durchaus dann
sehr schwieriger, das zu trennen.
Konflikte geben. Und die brauchen wir ja gerade nicht, weil wir brauchen einen sicheren Hafen. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns einfach sicher und geborgen fühlen, wo wir einfach auch unsere Gefühle loswerden können und mit unseren Gefühlen auch sicher sind. Und das ist die Aufgabe, die ein Partner auch gut erfüllen kann und wo es einfach gut ist, wenn, ja, wenn das einfach auch von was Therapeutischen oder vom Coaching eben auch getrennt ist.
Ja, ein Partner sein allein ist schon auch anstrengend, Anführungszeichen genug, man ist damit schon genug beschäftigt, auch den Raum zu schaffen, wo Recovery möglich ist. Das reicht vollkommen aus. Da braucht man nicht noch mehr Themen auf sich zu vereinen. Deswegen lieber wirklich jemand Externes holen und da auch mein Hinweis, ein Coach mit wirklich Coach-Ausbildung und Fachhintergrund, ja immer. Weil
also gelebte Erfahrung allein reicht einfach nicht, weil leider ist Coaching immer noch kein geschützter Begriff. Wir sind jetzt mehrfach ausgebildete Coaches. Das macht einfach schon einen Unterschied, weil du hast als ausgebildeter Coach andere Tools an der Hand, schaust da anders drauf. Und ich habe zum Beispiel in meiner Carolyn Kostin-Ausbildung in anderthalb Jahren wirklich gelernt, wie gehe ich auch mit dieser gelebten Erfahrung verantwortungsbewusst um? Wie arbeite ich auch mit einem Team, mit Therapeuten, mit Ernährungsberatern, aber eben auch mit Angehörigen zusammen? Das heißt, das ist wirklich nochmal eine ganz, ganz andere Expertise als bei jemandem, der einen vielleicht versteht, weil er auch eine Essstörung durchgemacht hat. Aber das ist nicht das Gleiche wie ein professioneller Coach.
Also selbst ich als professioneller Coach mit mehreren Coach-Ausbildungen und als Lehrcoach würde nicht Essgestörte coachen, weil, und das ist auch vielleicht der Hinweis an Coaches unter euch, die Essstörung hat ja den Essgestörten Anteil. Und das ist wahnsinnig gefährlich, weil du coachst, wenn du normal mit Nichtwissen und lösungsorientiert coachst, ganz schnell den Essstörungsanteil statt den gesunden Anteil und tappst in die Falle und stärkst noch die Essstörung. Also wer da nicht Fachwissen für die Essstörung hat, letztendlich ist es ja eine Krankheit. Ne? Also, ne? Wer da nicht Fachwissen für die Essstörung hat, der kann auch als richtig guter Coach durchaus richtig viel Schaden erzeugen. Das heißt, immer jemanden fragen, der essstörungsspezifisches Wissen hat. Das ist die absolute Voraussetzung, weil sonst holt ihr euch vielleicht jemanden ins Haus, der den essgestörten Anteil coacht und den wollen wir nicht stärken.
Ja, das erinnere ich mich noch gut. Das hast du von Anfang an gesagt. Also auch wenn wir so verschiedene Prozesse oder so reflektiert haben, sag Gott, also da hätte ich jetzt voll die Essstörung gecoacht.
Oh ja, also
guter Coach.
Ja, es ist mir wirklich mal bewusst geworden, das ist über die Jahre jetzt, wie gefährlich das ist, wenn man dann denkt so, ach, als Partner, ja, da kann ich umgehen. Und man überschätzt sich dann ruckzuck selbst, ne, auch mit der Erfahrung, gerade wenn man welche hat. Es ist ein ganz, ganz, ganz spezielles Gebiet und sollte man denen überlassen, die sich genau dafür wirklich ausgebildet sind. Und dann hilft es halt auch wirklich und ist ein echter Turbo, weil ja, man macht als Paar diesen Weg durch und ja, es ist nicht in ein paar Tagen, Wochen, Monaten, was auch immer getan, aber es muss auch nicht länger dauern, als es wirklich dauern muss. Und das ist mir nochmal so aufgefallen in unserem Gespräch. Also als du die wirkliche Entscheidung getroffen hast, danach ging es eigentlich alles relativ schnell.
Also ich glaube, der Prozess, die Entscheidung zu treffen, der war fast so lang wie die eigentliche Recovery. Also ich dachte damals, das hat irgendwie lang gedauert. Auch das Zeitgefühl ist anders. Aber jetzt rückblickend muss ich wirklich sagen, dass meine Recovery dann mit der Entscheidung und ab dem Moment, also viel schneller kann man die eigentlich gar nicht machen. Und das ist aber halt wirklich auch der Punkt. Ich hatte verdammt krasse Grundvoraussetzungen, dass ich das nach der Entscheidung auch so machen konnte. Also da hat mir mein eigenes Coachsein und eben, dass Markus mir ja damals auch einen Coach am Anfang, obwohl die nichts mit Essstörung zu tun hatte, aber für diesen Grundprozess einfach jemand extern an die Seite gestellt hat, die ich auch mochte. Also auch Sympathiepunkte sind da einfach super wichtig, weil wenn man sich im Coaching nicht sicher fühlt, wird es halt auch schwierig. Das hat aber sehr geholfen und hat den Prozess einfach so krass beschleunigt. Also ich sag mal so, wäre ich nicht in der Reha gewesen und hätte die Diagnose und mein Lebensthema um die Nase gedonnert gekriegt, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch kein Bewusstsein, auch wenn ich wüsste, dass es nicht gut ist, dass ich wirklich in der Essstörung drin bin und würde das immer noch verleugnen.
Ja, das wäre für mich als Partner definitiv auch sehr schlecht gewesen. Also dahingehend bin ich jetzt auch letztendlich dankbar, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist und wir jetzt schon so viele Jahre das leben dürfen, was entsteht, ja, wenn Recovery einfach passiert ist. Ich kann es wirklich jedem wünschen, jedem Partner und jeder Betroffenen und jedem Betroffenen, den Weg zu gehen, den Weg gemeinsam zu gehen, daran zu wachsen und dann das zu genießen, was dann entsteht.
Absolut. Ja, in diesem Sinne, jetzt ist es doch wieder länger geworden, als wir dachten und wir haben noch nicht mal alle Fragen beantwortet. Also wir werden das auf jeden Fall, wenn ihr wollt, sehr, sehr gerne nochmal wiederholen. Also schickt uns auch gerne weiterhin eure Fragen, wenn wir merken, okay, wir haben schon wieder so viele, dass wir hier eine weitere Podcast-Folge machen können, dann machen wir das super, super gerne. Und jetzt würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, dass du dir Zeit für eine Tasse Reality mit mir genommen hast. Ich hoffe, diese Folge hat einen kleinen positiven Unterschied in deinem Tag gemacht. Mit deiner 5-Sterne-Bewertung kannst du genau diesen Unterschied auch im Leben anderer lebenshungriger Frauen bewirken, die diesen Podcast noch nicht gefunden haben und sich ebenfalls nach einem Leben in Freiheit und Authentizität sehnen. Ich danke dir von Herzen und freue mich, auf Instagram mit dir in Kontakt zu bleiben. Alle Links findest du in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.